Ja, ich soll euch auch sehr herzlich grüßen von Anton Steinhauser. Ich war nur kurz vorbeigefahren vorhin. Es geht ihm ja noch nicht so gut, dass er im Dienst sein kann, aber er bat mich, euch alle ganz herzlich zu grüßen. Und damit ich nachher nicht von vielen Leuten gefragt werde, was ist denn los mit der Trudi, mit meiner Frau, sie ist heute nicht online, ihre Hörgeräte sind ausgefallen. Ja. Und es ist schwierig, dann in der Kommunikation zu sein. Okay. Was soll man von einer solchen turbulenten Welt halten, die wir täglich erleben? Dazu ein Wort aus Psalm 46 und darüber wollen wir heute Morgen nachdenken. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Für mich ein ergreifender Psalm, der allen Herausforderungen dieser Welt gewachsen ist. Und der Herr möchte heute Morgen so zu uns reden, dass wir in einer tiefen inneren Geborgenheit auf dieser Welt unser Leben führen, bis er uns ruft. Fangen wir einfach mal ganz, ganz vorne an. Das gar nicht zum Bibeltext gehört, sondern einfach nur eine Einleitung darstellt, nämlich ein Lied der Söhne Korach vorzusingen nach der Weise Jungfrauen. Es ist bemerkenswert, dass zu diesem gewaltigen Text dieser einleitende Zusatz hinzugefügt wurde. Nämlich die Stimme der Jungfrauen, was soll das betonen? Den Sopran natürlich. Den Sopran, die führende Stimme. Das heißt, dieser Psalm soll eine Art führende Stimme, eine leitende Stimme in unserem Leben, in allen Turbulenten unserer Zeit sein. Und wir sollen ganz hoch anstimmen, mit ganzer Kraft und mit ganzer Freude die Aussagen dieses Textes verinnerlichen und dann auch im Alltag gelegentlich auf unsere Art und mit unseren Liedern als Siegestrophen zum Ausdruck bringen. Um den Text vielleicht von Anfang an auch gut einordnen zu können, könnte man ihn in zwei große Teile aufteilen. Im ersten Teil geht es mehr um unsere Emotionen. Wie reagieren unsere Gefühle auf die Ereignisse in der Welt? Der zweite Teil richtet sich mehr an unseren Verstand, der ja eine Menge Fragen stellt. Wie kann Gott das alles zulassen zum Beispiel? Welche Rolle spielt denn Gott in all diesen Turbulenzen unserer Tage auch, wo wozu ja die Bibel eine ganze Menge auch gesagt hat. So wollen wir einfach mal auf den ersten Teil hören und fragen, wie sind die Antworten der Heiligen Schrift auf verwirrende Emotionen, die viele Menschen in unseren Tagen haben? Ich erinnere nur an Angst und Panik, ausverkaufte Regale und Unsicherheit, was noch auf uns zukommen wird. Jesus selbst hat einmal gesagt, die Dramatik der Geschichte wird sich derart zuspitzen, dass die Leute in Panik rufen und schreien werden, was wird noch alles über uns hinwegstürzen und ihr Berge fällt über uns und so weiter. Also Jesus hat die Stimmung gerade auch unserer Tage bereits eingefangen in der Endzeitrede Matthäus 24. Also, wie sollen wir darauf reagieren? Ich kenne euch im Einzelnen nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon Vorsorge getroffen habt für eure Lebensmittel oder was ihr sonst alles schon bereitstellt oder für was ihr bereit seid, den Gefahren unserer Zeit und Welt zu entgehen oder gewachsen zu sein. Hören wir einfach mal auf das erste grundlegende Wort. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Ihr Lieben, eine bessere Antwort gibt es gar nicht. Gott ist, gerade auch wenn die Turbulenzen uns einholen und der Wirbel der Stimmen und Nachrichten uns derart zu schaffen macht, wie ich hörte, dass jemand oder einige schon sagen, ich höre mir die Nachrichten gar nicht mehr an, dann ist das doch ein ganz großartiges Wort. Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke. Bei so einer Zusage kommt man zur Ruhe, dürfen wir wissen, dass nicht meine Gefühle die eigentliche Botschaft enthalten, sondern das Wort Gottes. Gott steht zu uns. Man kann in diesem ganzen Psalm auch eine ganz starke Unterscheidung feststellen, nämlich das Volk Gottes und die Goyim, die Heidenvölker. Es besteht ein ganz großer Unterschied zwischen den Heidenvölkern, die ohne Gott auf die Weltereignisse reagieren, und uns, dem Volk Gottes, das gerettet ist in Jesus Christus, bewahrt für alle Ewigkeit und das wissen darf, was immer auch passiert, ob ich lebe oder ob ich sterbe, ich gehöre dem Herrn. Das ist eine einzigartige Botschaft und für die will uns heute Morgen der Heilige Geist neu gewinnen. Ich denke, die meisten wissen sich bereits geborgen im Herrn, aber wir brauchen auch immer für unsere Gefühlslage und für manche Ängste, die auch Christen kennen, wir brauchen diese Zusage Gottes, diese Verheißung, die uns immer wieder ergreift und unsere Stimmungslage auch im Zentrum unseres Herzens verändert. Es ist in der Tat von großen Nöten die Rede. Ich bin immer wieder heilfroh darüber, dass die Bibel derart realistisch auf die Weltsituation eingeht. Ja, nicht nur heute, große Nöte. Man muss nur das Alte Testament lesen. Meine Frau und ich lesen gerade einmal aus Erkenntnisgründen die Apokryphen, die Makkabäer zum Beispiel. Da wird beschrieben, wie die Zeit etwa 200-300 vor Christus eigentlich ausgesehen hat. Eine totale Dramatik in der damaligen Zeit. Und wo auch dieser Makkabäerbrief, die beiden Makkabäerbriefe, das Volk Gottes ermutigen, bleibt am Herrn dran, der uns erwählt hat, der uns aus Ägyptenland herausgeholt hat, aus dem Sklavenhaus und der uns geführt hat durch alle Wirrnisse der Zeit. Ja, es gibt große Nöte. Christen sind nicht berufen, die Dinge zu verharmlosen. Das ist wichtig zu erkennen. Man kann auch alles unter den Teppich kehren und sagen, das geht mich alles nichts mehr an. Nein, Gott lässt uns auch als Volk Gottes diese Zeit, diese Welt mit ihrer Unheilsdramatik zu erleben. Wir gehen mitten durch. In der Offenbarung lesen wir auf die Frage, Herr, woher kommt die große Schar? In den weißen Kleidern, woher kommt die große Schar? Und die Antwort des Engels lautet, sie sind gekommen aus der großen Trübsal. Gekommen aus der großen Trübsal. Ihr Lieben, viele unserer Geschwister in Iran, auch in China, in Nigeria, im Irak oder im Libanon oder im Jemen, viele unserer Geschwister gehen durch große Trübsal. Sie wissen nicht, ob sie morgen noch leben werden. Sie werden überfallen, geköpft, getötet, umgebracht, verschleppt. Familien werden zerrissen. Wahnsinnige Dinge, die in unserer Zeit existieren und auf die sozusagen keine Macht der Welt ein Verfügungsrecht hat. Es passiert und keiner kann es aufhalten. Wie wichtig ist dann diese Aussage, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe. Das Wort Hilfe, Esa, daher oder Jeshua, da kommt das Wort Heil drin vor. Und Jesus hat diesen Namen, Jeshua, die Hilfe Gottes, die Hilfe Gottes. Jesus ist der Helfer. Nur so können auch viele verfolgte Christen in totaler innerer Geborgenheit sich dem Tod überlassen. Weil sie wissen, ich bin gar nicht tot. Selbst wenn ich jetzt umgebracht werde, ich bin gar nicht tot. Ich lebe mit dem Herrn in alle Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Jesus sagt auch auf die Frage der Jünger, was passiert mit uns, wenn wir umgebracht werden in der Verfolgung? Da sagt er, macht euch keine Angst, sie können euch bestenfalls den Leib nehmen, nicht aber eure Seele, eure Person. Eure Person ist unantastbar geborgen in dem Herrn. Also die großen Nöte, die uns getroffen haben, und die Antwort ist, darum fürchten wir uns nicht. Darum fürchten wir uns nicht. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir fürchten uns nicht, denn Jesus ist unser Erlöser und unser Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vielleicht können wir das zwischendrin immer mal auch gemeinsam bekennen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Darum fürchten wir uns nicht. Darum fürchten wir uns nicht. Der Text geht in eine innere Zuspitzung hinein. Eine Vorstellung, die alle menschlichen Vorstellungen übersteigt. Wenngleich die Welt unterginge, und die Berge mitten ins Meer senken, oder auf wörtlich übersetzt, die Berge im Meer umgewälzt würden, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, also höchste Dramatik einer Klimakrise, könnte man mal hier vorsichtshalber sagen, wo sozusagen alle Elemente der Natur außer Rand und Band geraten, selbst wenn das eintritt, und es könnte eintreten. Petrus sagt ja, die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen. Wie sollen wir uns darin verhalten? Das wird ja unser ganzes Leben auf den Kopf stellen. Es wird alles entwurzelt, was irgendwie wann und wie und wo Bestand hatte in dieser Welt. Wie ist die Antwort auf so eine Geschichts- und Naturdramatik, auf die wir uns unbedingt einstellen sollten? Denn diese alte Welt ist dabei zu vergehen. Sie löst sich auf. damit eine neue Welt, ein neuer Himmel und eine neue Erde erstehen können. Wie sollen wir als Gemeinde, als Volk Gottes auf solch eine Szene reagieren? In Vers 5. Dennoch, ein wunderbares Wort, dennoch, egal was passiert, dennoch, und hört euch das an, soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Das hört sich so an, als würden wir alle Solidarität mit der Welt aufgeben. Wie können wir denn lustig und fröhlich sein, wenn es in der Welt drunter und drüber geht? Doch, das können wir. Wir können es insofern, weil Gott der Herr über die Welt ist und über alle Unglücke und über alle Entwicklungen, die wir noch erleben werden. Gott ist der Herr darüber und das werden wir auch noch gleich näher betrachten. Aber was unsere Gefühle betrifft, die große Gefahr ist ja, dass solche Ereignisse, wie wir in diesen Tagen sehen, verschiedene Reaktionen in unserer Gefühlswelt auslösen können. Entweder Depression, wir können depressiv werden, wir wollen gar nichts mehr hören und sehen, unsere Gefühle isolieren sich von der Welt, wir geben die Welt sozusagen preis, wir wollen nichts mehr hören und sehen, wir können, das ist die andere Möglichkeit, das Gegenteil, wir können in eine Panik geraten und alle Kontrolle über unsere Gefühle verlieren. Wir spielen sozusagen verrückt. Auch das erleben wir in diesen Tagen, hier und da. Und mitten in diese Verwirrung der Gefühlslage, auch des Volkes Gottes vielleicht hinein, sagt dieses Wort, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Das heißt, mit einem hohen Maß an Vertrauen reagieren. Mit einem hohen Maß an innerer Geborgenheit sich im Herrn beheimatet wissen. Zu wissen, ja, es stimmt, wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige ist uns gewiss. Oder wie Paulus den Philippern sagt, die auch verfolgt wurden, euer Wandel ist jetzt schon im Himmel. Die Erde ist gar nicht eure Heimat, da wo ihr unbedingt besorgt sein müsst, wie die Zukunft aussieht, sondern eure Heimat ist im Himmel. Dahin gehen wir. Und wenn wir diese Botschaft hören, so sagt ein anderes Wort bei Johannes, wenn euch euer Herz beunruhigt, dann seid dessen gewiss, Gott ist größer als euer Herz und weiß alle Dinge. Er kennt alles, er weiß alles und wir sind in seiner Hand. Das ist der Sieg Gottes sozusagen über unser inneres Chaos, über unser emotionales Chaos, das man auch hier und da bei Christen durchaus wahrnehmen kann. Und ihr Lieben, das Wort sagt, es gibt keine Berechtigung dafür. Denn wir sind geborgen in dem Fels Jesus Christus. Dennoch gibt es Fragen. Unser Verstand hört nicht auf, bohrende Gedanken zu entwickeln, vielleicht sogar Gott anzuklagen, wie kannst du das zulassen? Oder vielleicht Gott überhaupt in Frage zu stellen, vielleicht gibt es ihn gar nicht. Wir sehen das doch an den Kräften der Welt, die außer Kontrolle geraten. Wer ist denn dort, der da eingreift? Gott kann gar nicht existieren. Und da wird in Vers 6 noch einmal deutlich ausgedrückt, im Blick auf die Gemeinde, Gott ist bei ihr drinnen, damit wir keinen Zweifel haben. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Was für ein Zuspruch. Der Herr ist auch jetzt in unserer Mitte, alle Tage da. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Gott hilft ihr, nämlich der Gemeinde, dem Volk Gottes, hilft ihr schon. Früh am Morgen. Darin dürfen wir auch unseren Verstand zunächst mal zur Ruhe kommen lassen. Wobei die Fragen natürlich noch voll im Visier sind und wir stellen sie jetzt auch hier anhand des Textes. Warum passiert das Ganze, ihr Lieben? Und wie und warum reagieren die Völker so, wie und wo sie reagieren? Und da gibt es hier eine Aussage in Vers 7, die Heidenvölker, das heißt eigentlich die Atheisten, die Völker ohne Gott, die Gott verabschiedet haben, die Gott für Tote erklärt haben, diese Heidenvölker, diese Menschen im Großen wie in kleinen Gruppen, diese Völker müssen verzagen. Sie müssen verzagen anhand der weltlichen, irdischen, naturhaften und geschichtlichen Dramatik. Sie haben kein Gegenmittel. Ja? Die Welt ist ja momentan, die Wissenschaftler sind mit allen Mitteln dabei, ein Gegenmittel gegen den Coronavirus zu finden. Das ist ja auch in Ordnung, das wollen wir nicht in Frage stellen oder verspotten. Aber schauen wir mal auf die Antriebskräfte, die dahinter sind. Das ist Angst. Die pure Angst, dass die Welt global erfasst werden könnte von einer solchen tödlichen Katastrophe. Jesus sagt, diese Katastrophen werden kommen. Seuchen und Hungersnöte werden am Ende der Welt zunehmen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Das heißt mit anderen Worten, Gott hat über alle diese Dinge die Kontrolle, wenn er sich hören lässt. Das heißt, Gott selber ist der, der die Dinge der Welt bewegt. Es sind nicht einfach nur anonyme Kräfte. Es sind nicht nur einfach geschichtliche oder naturbedingte Zufälle. Nein, Gott selber bewegt die Zeit und die Welt und unsere heutige Gegenwartsgeschichte. Jesus bringt es mal auf den Punkt und sagt, das sind die Wehen der neuen Welt, weil die alte Welt vergehen muss und die neue Welt geboren wird, muss es solche Wehen, solche Herausforderungen der Natur und der Geschichte geben, damit das Neue Platz gewinnt. Und wie reagieren die Menschen ohne Gott? Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen. Dieses Wörtchen muss hat eine tiefe Bedeutung. Dahinter steht eine Notwendigkeit. Ist vielleicht auch für unser Verständnis des Bibeltextes, aber auch der Weltgeschichte wichtig. Es gibt das Gesetz von Saat und Ernte. Das, was ich sähe, muss ich ernten. Es kommt nur das raus, was ich sehe. Also es steht ein Muss, eine zwingende Kategorie hinter allem, dass wir die Welt so erleben, wie wir sie heute erleben. Die Welt will die Globalisierung. Sie will, dass alles vernetzt wird. Die Folge ist, dass wir auch überall die Viren hinschleppen. Wir transportieren Viren, Krankheiten, Seuchen, alles Mögliche, Tag für Tag, millionenhaft per Flugzeug in andere Länder. Und wir holen es auch in unser eigenes Land. Das heißt, wir verteilen nicht nur das Gute, die Nahrungsmittel beispielsweise oder Güter des Lebens, wir verteilen durch die Globalisierung auch alles Negative. Auch durch die Medien, durch die Handys. Es wird alles Bösartige dadurch weltweit verbreitet. Und dennoch, ja, Gott lässt das zu. Es ist eine von uns gewollte Saat. Wir wollen, dass die Welt so ist, wie sie jetzt funktioniert. Und wir wünschen noch mehr. Wir wünschen die totale Digitalisierung, die totale Kontrolle über alles. Und dann schaltet Gott einfach mal für ein paar Augenblicke den Hebel nach links. Und dann kommen Viren über die ganze Welt. Und niemand denkt mehr an Digitalisierung, sondern nur noch, rette sich, wer kann. Das heißt, über Nacht können die Dinge so anders werden, dass wir alle unsere irdischen Pläne begraben können. Wir wissen nicht, was aus der Globalisierung und aus der Digitalisierung wirklich wird. Die Kontrolle, die Totalkontrolle ist jetzt schon gegeben. Also wenn auch der Feind der Christen uns erwischen will, er könnte dich jetzt schon per Handy sozusagen feststellen, wo du bist, gerade hier im Gottesdienst. Ja, die Heiden müssen darüber verzagen. Die Königreiche fallen. Sie geraten in Streit miteinander. Schauen wir mal Russland und Amerika. Diese riesen Spannungsfelder, die wieder auftauchen, das hätte ja niemand gedacht. Oder Türkei und Europa. Oder die Flüchtlingskrise dort. Da rief jetzt, nein, es rief nicht an, sondern über Facebook hat mich eine junge Frau, eine Griechin, die ich kenne, deren Eltern in der Kempner Gemeinde viele Jahre waren, wissen lassen, dass sie höchst besorgt ist über den Zustand der Flüchtlinge dort an ihrer griechischen Grenze. Sie ist nicht weit davon entfernt. Sie sagt, es ist eine Katastrophe. Sie alle haben Angst, dass die Türken sozusagen wieder losziehen und Griechenland überfallen. Oder dass eben durch die Flüchtlinge eine Islamisierung in Griechenland und europaweit stattfindet. Das sind noch ganz andere Ängste in diesem Gebiet. Und sie hat gefragt, wie sollen wir denn biblisch über diese Dinge denken? Also, viele Christen haben echte Fragen und sind sehr besorgt über das, was geschieht. Wichtig ist an dieser Stelle zunächst, wenn er sich hören lässt. Das heißt, diese Dramatik ist auch Stimme Gottes, die Stimme Gottes über die Welt. Gott lässt das zu, um alles zu erschüttern, damit die Welt aufhorcht. Viele fragen sich jetzt zum ersten Mal vielleicht, aha, auch mit 30 und 40, ich kann ja sterben. Wenn ich von Coronavirus angesteckt werde, ich kann sterben. Ja, das sind Hunderte bereits gestorben. In Italien kam heute Morgen durch die Nachrichten, ganz Norditalien ist abgeriegelt. Ja, niemand kann mehr raus und rein. Das ist pure Angst auch vor dem Tod, ganz klar. Uns gilt die Botschaft, wer an ihn glaubt, hat das Leben, auch wenn er stirbt. Auch wenn er stirbt. Wir haben das Leben. So, und wie sollen wir nun konkreter denn mit diesen Erscheinungsformen unserer Zeit umgehen, die es ja im Detail oder lokal schon immer in der Weltgeschichte irgendwo gab? In Vers 7 werden wir aufgefordert, kommt her und schaut. Schaut euch das an, ganz nüchtern und real. Kommt her und schaut. Macht nicht die Augen zu vor der Welt und vor dem, was in ihr passiert. Wir dürfen die Zeitung lesen, die Nachrichten hören. Wir dürfen das anschauen, auch das furchtbare Elend, das kleine Kinder dort in der Flüchtlingsdramatik, in der Pufferzone Türkei und Griechenland erleben. Es kann einem das Herz zerreißen. Stimmt. Es ist furchtbar, was die Menschheit anstellt. Aber bitte, das liegt nicht an Griechenland, das liegt nicht an Europa, das liegt an einem brutalen Islam, der solche Dinge favorisiert und der sich gegenseitig umbringt und damit Millionen von Zivilisten in große Todesnot bringt. Wir brauchen also auch ein nüchternes Urteil, eine nüchterne Beurteilung. Man kann in diesen Tagen immer wieder hören, ja, bei so viel Elend, Leute, öffnet eure Herzen und nehmt sie alle in Europa oder sogar in Deutschland auf. Denn wenn man die Flüchtlinge fragt, wo wollt ihr hin? Natürlich nach Deutschland. Da brauchen wir politische Nüchternheit. Bei aller Selbstliebe und bei aller Nächstenliebe und Gottesliebe. Wir brauchen, die Politik braucht einen nüchternen Verstand. Darum bin ich persönlich sehr dankbar, dass im Moment einfach klar gesagt wird, die Grenze nach Europa ist geschlossen. Das ist berechtigt, weil nämlich eine Öffnung weiterer Millionen nach Europa reinschleusen würde. Das wird eine Gewohnheit. Und Europa wird erpresst. Aber ich gebe zu, das sind unglaubliche politische und sachliche Fragen, die man hier stellen kann und muss. Und es ist in keiner Weise einfach zu lösen, weil hier einfach alle unsere menschlichen Kräfte und Weisheiten auch überfordert sind. Aber das Wort Gottes sagt, kommt her und schaut. Und jetzt sind wir vielleicht schockiert, wenn ich den Satz fortsetze. Kommt her und schaut die Werke des Herrn. Die Werke des Herrn. Das ist hier durchaus nicht positiv zu verstehen. Gott ist nicht nur der, der uns unendlich liebt und der die Welt mit sich selbst versöhnt hat und das Wort der Versöhnung aufgerichtet hat in dieser Welt. Er ist nicht nur der versöhnende, liebende und gnädige Gott. Er ist auch der Gott, der Richter ist über alle Völker und über alle Menschen. Und darum sollen wir auch als Christen dem Gericht ins Auge schauen, sagen, Gott handelt in dieser Welt und er lässt es nicht zu, dass der Mensch in seiner Bosheit das letzte Wort hat. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, die auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Ihr Lieben, wir brauchen ganz dringend eine Korrektur in unserem Gottesbild. Es wird heute auf und ab in Europa und auch in Amerika immer nur von dem wunderbaren, liebevollen, kuscheligen Gott geredet. Ihr Lieben, das ist nicht unser Gott, der Vater Jesu Christi, der Jesus ans Kreuz gebracht hat, damit er die ganze Schuld, die ganze Verlorenheit, das ganze Verderben dieser Welt aufdeckt und auf sich nimmt. Gott ist auch der Richter und wer nicht an Jesus glaubt, der wird gerichtet und muss die ganzen Brutalitäten dieser Welt über sich ergehen lassen, ohne Erlösung, ohne Hoffnung der Herrlichkeit. Und darum ist es wichtig, dass wir das hier erkennen. Kommt und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Wie soll Gott uns denn stoppen, ihr Lieben? Wie soll Gott die Politiker mit ihren Ideologien im Kopf, wie soll er diese Leute stoppen? Er muss sie an die Grenze des Todes führen. Es geht gar nicht anders. Wir sind nicht anders aufzuhalten. Darum gibt es auch von Gott her gesehen Gerichte, Gerichtsvorgänge in dieser Welt, damit die Menschheit erschüttert wird. Der Hebräerbrief sagt, alles wird erschüttert, bis auf das, was nicht erschüttert werden kann. Das heißt, die Welt wird durchgerüttelt. Das ist Gottes Absicht. Und Jesus sagt einmal dem Petrus und seinen Jüngern, der Satan hat sich aufgemacht, euch durchzuschütteln, wie den Weizen im Sieb, damit die Spreu von der Substanz getrennt wird. Aber ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhört. Das gilt denen, die an Jesus glauben oder zum Glauben kommen. Es geht weiter, glücklicherweise. Der Text geht einer wunderbaren Weise weiter, der den Kriegen steuert in aller Welt. Immer sehen wir, wie Gott seine Hand an den Ereignissen dran hat. Er lässt nichts zu und er hält nichts zurück, in dem Sinne, dass einfach Naturereignisse die Welt ins Verderben führen oder geschichtliche, politische Entwicklungen uns im Griff haben. Nein, es ist die Hand Gottes, der alles untergeordnet und zugeordnet ist und der damit sein Ziel in der Welt erreicht. Der Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht und Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Das heißt, allem auch ein Ende bereitet. Aller Not auch ein Ende bereitet. Wir hören also hier von Gericht und Gnade. Gott ist der Herr über Gericht und Gnade über diese Welt. So dürfen wir über die Dinge, die uns so beschäftigen in unseren Tagen, denken. Gott hält Gericht, aber er hält auch seine Gnade bereit. Die Erschütterung soll die Menschen zu seiner Gnade führen und nicht ins Verderben, nicht in eine totale Gottlosigkeit oder Verlorenheit. Nein, Gott ist immer der Richtende, der zur Gnade führen will. Und das Gericht ist kein Selbstzweck, sondern eine Erschütterung zugunsten unseres Heils. Ich denke, wir brauchen solche gedanklichen Kategorien, Gericht und Gnade. Und beides ist in Gottes Hand, damit wir die Dinge dieser Welt einordnen können, die Geschichte und die Natur. Nichts ist einfach nur evolutionäre Anonymität, die hier um sich greift, und nichts mehr ist unter Kontrolle. Gott hat alles unter Kontrolle. Darum schließe ich auch mit dem letzten Wort. Seid still. Wie schön. Seid still über allem. Lasst euch in ein tiefes inneres Nachdenken über diese Dinge führen. Seid still, nämlich, dass ich Gott bin. Dass ich der Sieger über allem bin. Dass ich alles im Griff habe. Dass diese Welt nicht einfach nur im Chaos untergeht. Seid still und erkennt, dass ich Gott, der Retter, der Liebende, der Gnädige, der Barmherzige bin, der alles zulässt, damit die Leute meine Gnade und meine Liebe finden. Aber auch seid still und erkennt in eurem Verstand, dass ich Gott bin, ich will der Höchste sein. Gott greift mit dem Gericht über diese Welt auch die Selbsterhöhung des Menschen an, den Stolz, die Arroganz und die Intronisierung des Humanismus, dass wir alles selber machen und alles selber können, das greift Gott an. Ich will der Höchste sein unter den Völkern, der Höchste auf Erden. Und das beginnt eigentlich in der Gemeinde Jesu Christi. Wir betrachten Jesus Christus als den Herrn aller Herren und den König aller Könige. Er ist hier in unserer Mitte und wir haben unser Leben ihm untergeordnet. Er ist der, der alles bestimmt, auch in unserem privaten Leben. Und wir dürfen mit großem Vertrauen und mit großer Zuversicht diesem Herrn folgen, weil er den Sieg am Kreuz und in der Auferstehung schon vollbracht hat. Wir sind schon im Siegesmodus. Wir müssen nicht erst durch alle möglichen Dinge noch irgendwo bearbeitet werden. Nein, wir sind schon im Siegesmodus. Und darum kann auch Jesus sagen, wenn das alles passiert, erhebt eure Häupter. Freut euch, weil sich eure Erlösung naht. So segne euch der Herr. Amen.